Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie toll, dass ihr dabei seid. Es ist mir eine unglaubliche Ehre und Freude. Heute habe ich die Hörspielkönigin persönlich zu Gast. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Heike Dine Körting.
Ach, und wie freue ich mich, dass ich Ihnen gegenüber sitzen darf und wir jetzt mal plaudern.
Wir können plaudern heute. Oh, plaudern über die Magie des Hörspiels, habe ich gedacht. So ein schönes Thema. Frau Körting, Sie verantworten die Produktion von unzähligen Hörspielproduktionen. Gerade wurden 45 Jahre drei Fragezeichen gefeiert. Mit einer großen Gala im Schauspielhaus, glaube ich, oder?
Ja, es war ganz großartig. Hätte ich doch nie im Leben gedacht vor Jahren, dass so ein Kinderbereich im Schauspielhaus, in dem ehrwürdigen Schauspielhaus stattfindet.
Wirklich?
War ganz großer Erfolg.
Ja, toll. Ich möchte ein paar Produktionen aufzählen. Die drei Fragezeichen, TKKG, die fünf Freunde, Hani und Nani, die Hexe Lilli, Huibu, das Schlossgespenst, Asterix, Black Beauty, Bob der Baumeister, die Hexe Schrumpeldei, Heidi, Klassik für Kids und so, so viele mehr. Unglaublich.
Ich bin selber immer überrascht.
Ja, natürlich. Sie haben über 180 goldene Schallplatten und mehrere Platin-Schallplatten erhalten und wurden 1985 auch ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen als Deutschlands erfolgreichste Märchentante.
Richtig.
Frau Körting, es wurde Ihnen zu Ehren eine Rose gezüchtet, die Märchenkönigin. Und Sie haben im Jahr 2022 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verliehen bekommen.
Das war eine ganz große Stunde für mich.
Was Besonderes.
Ja, ganz, ganz, ganz.
War das im Schloss Bellevue?
Ja. Nein, das haben die gemacht in Kiel, beim Ministerpräsident in dem, in dem, wie nennt sich das, ein Landeshaus?
Amtszimmer.
Ne?
Ja. Genau. Ja, toll. Toll. Was für eine beeindruckende Laufbahn. Ich möchte mit Ihnen, Frau Körting, etwas über Ihren Lebensweg sprechen. Denn ich hatte das Gefühl, in der Vorbereitung ist es einerseits totaler Zufall, dass Sie machen, was Sie machen, und andererseits auch wieder nicht. Sie wurden 1945 in Jena geboren und sind in Lübeck aufgewachsen.
Richtig.
Ich auch. Ich bin in Lübeck geboren und aufgewachsen.
Ach,
auch.
Wie interessant.
Die ersten 9 Jahre habe ich in Lübeck gelebt.
Ei.
Ja, in der Grundschulzeit.
Aha.
Dann habe ich gelesen, das fand ich so interessant, Ihre Kindheit verbrachten Sie im Tor der Hoffnung.
Richtig.
Einer Wohnanlage an der Wakenitz.
Können Sie die erinnern?
So nein.
Nein?
Nein.
Also es ist, wenn Sie von den Kirchen aus, also von der Innenstadt gucken würden und Richtung Norden, dann sehen Sie jenseits der Wakenitz so einen ganz großen Rundbau. Den hat Rudolf Hugroth gemacht 1936. Und ich überlege gerade mal, also da war ja mindestens so an die 80 Wohnungen drin. Und es war für uns ein ganz, ganz großes Glück, dass wir da eine Wohnung bekommen konnten. Denn vorher hatte mein Vater, nachdem die Familie aus Jena, meine Mutti mit uns aus Jena nach Lübeck gekommen ist, hatten die ja nur einen kleinen Raum beim Milchmann. Und die Leute waren damals natürlich nicht glücklich, wenn da in ihre eigenen Häuser plötzlich da 5 Leute einziehen. Und dann hat er nachher aber einen kleinen Dachboden zur Verfügung bekommen, um dann auszubauen. Und als ich ungefähr 5 war, da kriegten wir dann das Okay für diese schöne Wohnung.
Toll.
Ja, heute würde man sagen, alles ist ein bisschen klein, aber mit 75 Quadratmeter und dann einer großen Terrasse und dann den freien Blick über ganz Lübeck, über die 7 schönen
Türme.
War herrlich.
Wunderbar. Ja. Und ich habe dann gelesen, dass über diesem Torbogen war ein Spruch.
Ja.
Was es auch Gewaltiges gibt zu erleben, den Mitmenschen Freude zu machen, ist doch das Beste. Was
und
für ein Motto, Frau Körting.
Ja, das gruselt mich immer. Es läuft mir immer dann wie ein Schauer über den Rücken.
Wirklich?
Genau. Und auf der anderen Seite steht, fehlt dir eine Hoffnung, nie fehle dir das Hoffen. Ist ein Tor dir zugetan, stehen 1000 andere offen.
Wunderbar.
Und damit sind wir aufgewachsen.
Wunderbar.
Mit diesen positiven Gedanken.
Toll. toll. Das könnte eine Überschrift über Ihre Arbeit sein. Das ist toll.
Ja.
Dann habe ich gelesen, finde ich auch unglaublich, dass Ihr Name Heike Diene damals der einzige, Sie waren die einzige Heike Diene auf der Welt.
Ganz
wie,
genau.
Wie sind Sie zu diesem Namen gekommen?
Eine Ur-Ur-Ur-Ur-Tante hieß Heike Diene. Und zwar kam das raus, mein Vater musste Ahnennachweis machen, wie alle, nicht? Juden oder nicht. Und da tauchte eben diese Tante in der ganz weiten Geschichte auf. Meine Mutter hatte den Namen irgendwie gleich gern gemocht. Der war aber vergessen worden. Also ich wurde nun geboren und da hatten die gedacht, das wird auf jeden Fall ein Junge. Es waren ja schon zwei Jungs, wird wieder noch ein Junge und der Junge würde dann Peter heißen.
Ha,
und nun plötzlich war ich halt ein Mädchen und da musste ich überlegen, was für einen Namen. Und da fiel meiner Mutter eben diese Heike Diene ein.
Ja.
Und ich wurde dann auch auf Heike Diene getauft. Es war allerdings, wie sie mir erzählte, ganz schwierig in der Namensgebungsanstalt, wo man das so macht, im Büro, wo man sowas anmeldet, wollten die das partout nicht machen. Da musste sie nachweisen, hier, da gab es den Namen. Und jetzt gibt es ja mehrere Heike Dienes.
Ja, nach Ihnen dann. Wahnsinn.
Ja, meine eigene Patentochter, die heißt auch auf jeden Fall mit zweiten Namen Heike Diene.
Heike Diene, toll, toll. Und dann habe ich gelesen, dass Sie als Kind schon Kasperle-Aufführungen gemacht haben mit eigenen Texten.
Oh ja.
Ja, und auch Eintritt genommen haben.
Ja, ja, das war, also bei mir ist immer irgendwie, ich finde immer geben und nehmen. Ich habe es so oft im Leben mitgekriegt, wenn man was einfach so hingibt und, oder verschenkt. Ich schenke auch gerne, natürlich. Aber irgendwie so eine kleine Gegenleistung zeigt, wie wichtig es dem anderen auch ist.
Ja, richtig.
Und da habe ich damals, also mussten die schon eine kleine Handvoll Bonbons bringen oder irgendwas Nettes, wenn sie mir zuhören wollten. Das war natürlich toll, dann haben wir die auch später zusammen vernascht.
Ja, toll, toll. Und Sie haben auch Hörspiele aufgenommen mit Freundinnen auf einem Grundig-Tonbandgerät.
Genau.
Nichts ahnend, dass dies einmal Ihr Beruf werden würde.
Richtig, aber ich war schon immer fasziniert vom Wort. Also ich bin viel, viel mehr fasziniert vom Wort als vom Bild. Mhm. Also ich habe jedenfalls früher vor jedem Hörspiel oder wenn ein Hörspiel im NDR oder sonst wo lief, ich weiß gar nicht, damals gab es ja gar nicht so viele Sender, aber es gab immerhin viel Kinderprogramm.
Ja.
Und ich kann mich gut erinnern, jeden Sonntag um 2 Uhr Eduard Marx liest Märchen. Sie kennen sicher auch noch seine Frau.
Ja, meine Mutter hat bei ihr studiert, bei Eduard Marx auch, an der Hochschule. Ja, das waren ihre Professoren. Ja.
Und dann gab es eben immer, ich überlege, Schulfunk gab es und dann abends um 6:30 husch husch ins Körbchen mit dem wunderbaren Sprecher Kindermann, den ich mir später auch mal geholt habe.
Ja.
Also ich habe immer eigentlich gerne gelauscht und gehört und deswegen auch sehr gerne eben mit meiner Freundin, die hatten eben so ein dickes, großes, grundig Gerät und da haben wir dann schon Hörspiele gemacht und dann musste sie dann auch Geräusche machen, also musste man zur Tür rein und raus oder einmal habe ich sie sogar in den Pool gespielt, die hatten einen Pool, wir natürlich nicht, aber die hatten einen schönen Pool, da habe ich sie einmal reingeschmissen, weil ich dringend das Platsch brauchte.
Wirklich?
Ja.
So haben Sie alles schon gemacht als Kind?
Ja, habe ich schon immer gemacht als Kind, das hat mir so viel Freude gemacht, ja.
Ich finde das find ich magisch, dass dieser Lebensweg, dass Sie das alles schon gemacht haben.
Ja, ja, mit Vergnügen.
Und dann da gelandet sind.
Ja.
Das ist oft so, dass man die Leidenschaften, was man im Leben macht, in der Kindheit schon findet.
Das ist häufig so.
Das ist häufig so, ne?
Deswegen sage ich auch immer alle, ein bisschen aufmerksam, auch ein bisschen sehen, was macht mir Freude und das machen.
Ja.
Und dann kann man es auch zwischendurch mal wieder vergessen oder mit was anderem wird es zugestreut. Aber dann ist das irgendwie, ich finde immer, das ist wie so ein tiefer Brunnen und wenn man da auf den Bodensatz kommt, dann kommt man auf das, was einem als Kind glücklich gemacht hat.
Ja, richtig. Ja, das ist wunderbar.
Und so geht es ja vielen Kassettenkindern.
Ja, ja.
Das ist verrückt.
Ja, absolut. Absolut. Ich habe auch Hörspiele aufgenommen.
Ja.
Und Interviews geführt. Und ich denke manchmal jetzt mein Podcast, dass ich den so gerne mache, das war auch schon in meiner Kindheit, dass ich schon gerne, ich wollte immer eine Talkshow haben und Interviews führen.
Verrückt, ja, aber Sie haben das natürlich von zu Hause mitbekommen durch Ihre Mutti.
Absolut, absolut.
So die hat großartige Schauspielerin.
Ja,
die habe ich auch geliebt.
Ja, die war toll. Und die hat mich auch immer ermutigt.
Das glaube ich.
Die hat mich ermutigt und die hat auch immer auch ein bisschen immer verlangt. Zum Beispiel, ich habe sehr viel Klavier gespielt und wenn ich gespielt habe, hat sie immer gesagt, was stellst du dir gerade vor? Was ist die Geschichte, die du spielst mit dem Klavier?
Ach, wie schön.
Ja, hat sie immer mich ermutigt und auch sehr streng gesagt, du musst dir was vorstellen, du musst Bilder haben im Kopf.
Oh, wie schön, ja. Das ist doch toll. Ja. Das finde ich auch, das braucht man auch immer. Deswegen bin ich auch, wenn ich irgendwo hingehe und kenne die Musik noch nicht, versuche ich immer vorher, mich ein bisschen zu bilden, zu lesen, zu gucken, worum geht es eigentlich und dann... Ja, damals haben ja auch einige, so wie zum Beispiel Justus Franz, über den wir vorhin gerade mal sprachen, der hat ja auch immer den Menschen ein bisschen was vorspielen können, sagen können, hier, da findet ihr das, da findet ihr das Bild. Und das hat den Erfolg gemacht.
Ja, wirklich. Ja. Haben Sie denn als Jugendliche auch Musik schon gemacht?
Ja.
Klavier gespielt? Ja, oder?
Ja, ich habe Flöte natürlich, wie in der Schule alle, und Klavier gespielt. Ich habe auch noch niedliche Bilder, wo ich da sitze und kann mich auch noch ganz genau an Frau Üme erinnern. Das war meine Klavierlehrerin, aber ich kriegte ja dann leider die Kinderlähmung und konnte dann die Arme ja nicht mehr bewegen und dann hörte das auf und dann bin ich auch, dann war ich, als ich wieder gesund war, ich hatte ja Glück, dass ich wieder gesund geworden bin, aber dann waren die Arme schwach, da sollte ich dann lieber ein bisschen Sport machen und da kam ich dann in den Tennisclub und das war früher sehr, sehr sozial, also wir hatten dann, meine Eltern hatten ja noch nicht irgendwie viel Geld dafür, aber man konnte für 60 Mark im Jahr als Kind Mitglied werden und dann jeden Freitag kostenloses Training.
Ach.
Ja, und deswegen bin ich auch heute noch in dem Club und bin auch noch im Segelclub und überall, wo ich damals sein durfte, ohne irgendwie viel bezahlen zu können. Das versuche ich auch jetzt dann irgendwie wieder gut zu machen.
Ja, toll, das ist toll.
Ja.
Und das mit der Kinderlähmung, ich habe das gelesen, Sie haben einen Erreger im Wasser.
Genau, wahrscheinlich wird es so, man wusste ja damals sehr wenig darüber. Ja. Man wusste weder, ob es ansteckend ist oder wie, aber in der Zeit kriegten es viele. Der kleine junge Freund von meinen Eltern kriegt es auch. Der ist jetzt nicht mehr, aber der ist lebenlang im Rollstuhl gefahren. Und unser Dr. Sellerbeck, der Arzt in unserer Nähe, der kriegte auch Kinderlähmung. Der hat dann später weitergearbeitet, bei dem waren es die Beine. Der hat dann im Rollstuhl weitergearbeitet. Und erst viel später kriegte man das ja mit, was es ist eigentlich, ganz genau.
Ja. Ja. Und was hat das was in Ihnen verändert, dass Sie diese Krankheit erlebt haben und dann...
Ja, ich würde mal sagen, wenn es mir jetzt so geht... Und ich überlege, das ist nicht so eine Phase gewesen, wo man sich hinsetzt oder liegt ja im Bett und weint vor sich hin, sondern es gibt so ein fahles Gefühl. So, ich kann nicht mitmachen, aber ich bin da und die Menschen sind lieb. Und meine Brüder mussten ausziehen. Meine Mutter hatte sich geweigert, mich ins Krankenhaus zu bringen, weil das war damals im Marienkrankenhaus, die Kinderstation. Riesig viele Betten, immer nur mit kleinen Vorhängen abgeteilt. Aber man hatte damals auch die eiserne Lunge bereitgestellt, wenn das nötig gewesen wäre. Bis dahin ist es nicht gegangen. Ich habe auch mal versucht zu recherchieren, wie kann es eigentlich sein, dass einige Menschen dann gelähmt bleiben und andere dann sich wieder erholen. Und das hat man mir so erklärt, als wäre es ein dicker Seil, ein gedrehtes Seil. Und wenn das überall kaputt ist, aber noch eine ganz kleine Sache miteinander sich verbindet, dann kann darum das wieder weiter wachsen. Das ist schon... bin ich mein Leben lang glücklich.
Ja.
Ja, und irgendwie ist es so, dass man so das Gefühl hat, es kann nicht schlimmer werden. Das ist so irgendwie.
Ja.
Also es gibt insofern, gibt es für die Zukunft ein positives Gefühl.
Auch.
Ja, Kraft auch.
Ja, positives
und auch,
Gefühl.
Und auch ein unglaubliches Glück und Fröhlichsein, dass mir das so widerfahren
ist. Ist Ihnen so, da habe ich drüber nachgedacht. Sie sind ja so ein fröhlicher Mensch.
Ja.
Immer höflich, freundlich, fröhlich.
Ich wurde immer genannt die Frohnatur.
Die Frohnatur. War das schon immer?
Immer.
Ist das Ihr Wesen einfach?
Ja, also das habe ich ganz sogar von meiner Mutti geerbt.
Ah ja.
Die war auch so eine bezaubernde Süße. Fröhliche Person und Kinder mochten sie so gern. Sie hatte auch nie so den Kontakt mit den Damen aus der Gesellschaft. Nee, sie liebte Kinder.
Ach,
und
toll.
Wir waren alle, also bei uns war es immer ganz toll. Die Freunde, die wir in Lübeck hatten, sind ja dann die großen Marzipan und sonst und die etwas doch sehr viel reicheren Leute.
Ja.
Aber die waren alle lieber bei uns. Meine Mutti konnte die besten Klöpschen backen oder braten und es war irgendwie immer freundlich.
Schön.
Alles nett.
Und hat Ihre Mutti Ihnen auch vorgelesen?
Ja, viel. Viel. Meine Mutter selber hatte darunter gelitten, dass sie mit vier Töchtern, also drei Geschwistern, es waren vier Töchter, mein Opa hatte im Ersten Weltkrieg den rechten Arm verloren und war dadurch auch ein bisschen verbittert.
Ja.
Sie selber war in der Schule sehr, sehr gut und wollte dann auch gerne studieren, da wenigstens Abitur machen und so. Die Lehrer kamen sogar nach Hause und hat der Opa gesagt, also entweder alle, das kann ich nicht für alle finanzieren, das musste man damals ja bezahlen. Ja. Ne? Und dann durfte meine Mutti dann eben nicht studieren. Und sie hat das dann versucht auszugleichen, indem sie als Kindermädchen in feine Gesellschaften gegangen ist. Bei von der Golds zum Beispiel hat sie dann die Kinder gehütet und bei der Gelegenheit auch in den Bibliotheken alles lesen dürfen. Ja, genau. Und mir macht, also insofern ist sie eigentlich eine nicht ausgebildete Bibliothekarin.
Bestimmt.
Und als ich dann ein junges Mädchen war, so nach der Schule, habe ich mich immer am liebsten ein bisschen auf die Couch gelegt mit einer Decke. Und sie hat mir ein Buch gebracht aus der Bücherei. Für 10 Pfennig konnte man ja immer für 4 Wochen ein Buch ausleihen. Mhm. Aber das war fast immer am nächsten Tag schon ausgelesen. Ich habe sehr, sehr gern, sehr viel gelesen.
Ach, toll.
Ja. Und sie hat eben auch einen guten Geschmack gehabt und hat mich auch rangeführt. Zunächst mit ein bisschen leichterer Kost.
Ja.
Honey und Nani.
Ja, ja. Ja.
Später natürlich dann auch ein bisschen dollere, richtige Romane.
Haben Sie viel
Romane
Thomas Mann gelesen?
Ja, auch. Ja, auch, ja, 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 ja. Aber ich muss sagen, immer in Etappen.
Ja.
Also ich habe das nicht in eins durchgelesen. Ja. Ich hatte das auf dem Nachttisch liegen. Ja. Überhaupt habe ich jetzt auch heute noch viele Sachen auf dem Nachttisch liegen.
Ich auch.
Ja, und ja dann geht man mal
ich
ran.
Ich habe einen Stapel, dann mache ich immer da ein bisschen weiter, da ein bisschen weiter.
Und ich lese auch gern selber. Ich finde, es ist mit den vorgelesenen Büchern auch eine feine Geschichte. Aber ich mag lieber lesen und dann bin ich nochmal zurückblättern. Wie war da eigentlich die Kombination? Mhm. Also ich lese lieber, als dass ich... Also hören tue ich alles.
Ja.
Hörspiele.
Ja, es ist was
auch
anderes.
Auch im Rundfunk, für Deutschlandfunk und alles. Aber ich höre keine Bücher, Hörbücher.
Nee.
Nee, nee, eigentlich nicht, nein.
Ja, verstehe ich. Ist nochmal anders. Und haben Sie die Stimme Ihrer Mutter in Erinnerung?
Ja.
Ja.
Mhm. Meine Mutti ist auch in Bahani und Nani, hat sie auch hat sie mal die Hausdame, glaube ich,
super
gemacht. Ja, und in den ersten Hörspielen muss die ganze Familie ran.
Ja.
Meine französische Tante hat da die Mademoiselle gemacht.
Ja.
Ich habe mir das alles so recht gebastelt.
Ja, toll, toll.
Und sie sagten ja, ihre Mutti hat sie auch,
ja, so, auch so
immer gefördert.
Immer
und
gefördert.
Und so war mein Mann, also sehr viel später geworden, der Mann auch, der hat auch auf alle Künstler und auf alle positiv reagiert, hat immer den Mut gemacht. Und als ich ja dann nun schon so weit war, dass ich also selber was aussuchen durfte und sagte, ja, wie wollen wir das, wie soll ich denn? Da sagte, mach mal, Mama, du kannst das.
Ja,
du das wirst das
man
können.
Das braucht man, so jemanden.
Und das versuche ich auch heutzutage, wenn wir Casting machen und sind auch mal welche dabei, die, wo man denkt, naja, eigentlich könnten das vergessen. Aber dann sind da vielleicht irgendwelche anderen Talente, dass sie vielleicht schreiben könnten oder
so ist das
sich weiterbilden oder zu irgendeiner guten Frau gehen, zu Frau Weißmann beispielsweise.
Genau.
Und da werden sie noch lernen.
Ja, auf jeden
das
Fall.
Das ist auch meine ganzen Jungs, nicht? Oder die ganzen Kinder, 5 Freunde und die Unterberg und die alle, die waren ja alle damals 6, 7 oder 10 Jahre alt. Die haben alle irgendwann später auch eine Ausbildung gemacht.
Ja.
Die 3 Fragezeichen waren alle in der Strasbeck-Schule.
Stimmt.
Ja, jeder hat dann irgendwann, geht dieses einfache Kindliche, was man ohne viel Nachdenken, das kennen Sie ja bei Ihren Kindern auch.
Das geht ja irgendwann weg.
Genau, das geht weg und dann
muss man sich die neu erarbeiten.
Ja,
richtig, dass man sie dann wieder hat irgendwann.
Ja.
Ach, toll. Oh, das ist schön. Das ist schön. Wie ging es dann weiter? Waren Sie auf dem Katharineum eigentlich?
Nein, ich war auf der Thomas-Mann-Schule. Hieß früher Oberschule am Falkenplatz.
Mhm.
Da war die noch am Falkenplatz, auch dieses großes rotes Gebäude.
Ja.
Und dann wurde umgebaut und so ein bisschen in die Richtung, wo wir auch wohnten. Und da wurde das dann Thomas-Mann-Gymnasium genannt.
Und hatten Sie Latein und Griechisch auch?
Ja, Latein hatte ich, Griechisch hatte ich nicht, aber Latein, Französisch, Englisch.
Ja.
Und in der Sonderklasse, ich bin immer gerne eine Stunde vorher in die Schule gegangen, gegangen schon, habe ich Französisch gelernt. Spanisch gelernt. Spanisch. Oh. Nein, Französisch hatte ich sowieso. Als Pflichtfach, aber Spanisch wollte ich gerne, unbedingt. Und da hatten wir auch so einen tollen Spanischlehrer, das war natürlich auch was.
Ja, ja, auch ein Grund zu gehen.
Ja, den wir Mädchen alle verliebt.
Oh, toll, toll. Und Sie sind schon damals so gerne früh aufgestanden?
Immer, immer schon. Immer, immer. Also, wenn ich, und ich bin auch so ein fröhlicher Aufwacher. Also, wenn ich aufwache, dann springe ich auch und freue mich schon, was kann ich jetzt machen. Ich habe also zum Beispiel Schularbeiten habe ich immer vor der Schule gemacht.
Morgens.
Oder als ich dann nachher Tennis spielen durfte und sollte, dann habe ich das vor der Schule gemacht.
Toll.
Ja, um 6 oder 7.
Ja, toll.
Im Sommer. Im Winter ist es natürlich ein bisschen hässlich.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Nee, da wartet man immer ein bisschen zu lange, bis es endlich hell wird.
Ja, Frau Körting, und dann haben Sie ja Jura studiert.
Ja.
Warum nicht Schauspiel? Oder haben Sie das überhaupt überlegt? Oder
nein, Schauspiel habe ich gar nicht. Ich habe auch kein Talent, selber Schauspieler zu sein.
Ja.
Merke ich immer, wenn ich mal so ein paar Nebenrollen spreche, denke ich, oh Gott, laienhaft.
Ja.
Aber andererseits hat so was Laienhaftes auch manchmal was ganz
Charme,
Witziges.
Ja, natürlich.
Ne?
Ein bisschen,
Nein, ich wollte eigentlich Zeitungswissenschaften studieren. Also ich habe gerne geschrieben, habe damals auch so für die Lübecker Nachrichten kleine Artikel geschrieben. Dann war ich in den Vereinen, in denen ich war, meistens irgendwie Vergnügungswart.
Ja.
Da musste man auch für die Clubzeitung schreiben, immer ein bisschen. Und eben, es war also so, Zeitungswissenschaften war damals auch ganz oben da hier
ich
an der
den
Uni
Begriff
in Hamburg.
Ich habe noch nie gehört, Zeitungswissenschaften.
Nee? Nein.
Es ist wie Journalismus heutzutage.
Ja, genau. Damals hieß es Zeitung.
Toll.
Und da mein Vater sehr befreundet war mit der Gräfin Dönhoff, mit ihr zusammen zur Schule gegangen und die auch die Ferien oft bei denen auf dem Gut verbracht haben, habe ich dann an sie einen Brief geschrieben, kurz vor meinem Abitur, und gesagt, ich würde mich mit dem Gedanken tragen, Zeitungswissenschaften zu studieren und was sie dazu meint und wie, und sie nun als Grande Dame. Und da hat sie mir sehr lang und sehr nett zurückgeschrieben, alles soll ich studieren. Das bestimmt nicht.
Wirklich?
Sie sagt, sie müssen oder du musst sehen, dass du irgendein Fachgebiet machst, dass du irgendwas, und sieh zu, dass du schreibst, wofür auch immer, Bücher oder Artikel oder was, und dann vielleicht irgendein Fachstudium, auf dem du zusätzlich aufbauen kannst.
Mhm.
Und dann hatte ich Juristerei, hatte mich insofern immer interessiert, ich bin ein großer Verteidiger.
Aha.
Oh, furchtbar. Also wenn jemand zu angegriffen wird, egal, manchmal vielleicht sogar zu Recht, ich muss ihn verteidigen.
Ja.
Und das fiel mir auch ein, zum einen. Und außerdem war das damals ja mit der Juristerei, dachte ich, das ist ja alles nicht so kompliziert. Man brauchte keine besonderen Nuris Clausus oder irgendwas.
Ja.
Nicht? Und, aber mein Vater hat mir auch nicht so ganz getraut, weil ich dann auch alles andere noch werden wollte. Ärztin wollte ich auch. Da hatte ich mich auch angemeldet in Kiel. Das hatte ich auch mal überlegt. Habe ich, glaube ich, auch mal aufgeschrieben. Bei Professor Kügel, dann hatte ich sogar einen Platz schon. Und da hat mein Vater von mir verlangt, dass ich erst mal 3 Monate im Krankenhaus arbeite.
Um zu wissen, wie es ist.
Und da bin ich dann, also jetzt staatlich geprüfte rotes Kreuz Krankenschwester,
Hilfskrankenschwester.
Aber es war so, dass ich fast immer abends heulend nach Hause kam, weil ich dachte, im Krankenhaus werden wir alle genesen lassen, wir wollen sie alle gesund machen.
Ja.
Und da habe ich ja mitgekriegt, wie oft es eben nicht geht und wie viel Kummer da ist. Und ach nee, das hat mich so belastet, dass ich dachte, nee, das ist nicht das Richtige für mich.
Ja.
Naja, und Juristerei, dann sagt mein Vater, naja, wenn du willst und so, aber dann machen wir mal einen kleinen Vertrag.
Ach.
Kleinen Vertrag, 7 Semester studieren und 1 Semester Examen machen.
Wirklich?
Ja, habe ich natürlich alles unterschrieben, war mir egal. Dann habe ich in Hamburg angefangen und habe mich dann beworben. Dann bin ich nach Genf gegangen für 2 Semester. Das wurde in Deutschland anerkannt, weil die da auch ein paar deutsche Sachen wie BGB und so gelehrt wurde. Aber ich hatte eben sehr viel Spaß am Französischen und habe dann Droit Romain auch noch, römisches Recht gemacht und in Lausanne auch. Und dann musste ich also nach ein paar Semestern wieder in Hamburg sein, weitermachen. In der Zeit musste ich aber immer Geld verdienen, denn mein Vater konnte mir im Monat 300 Mark geben, aber nicht in den Semesterferien. Also ich hatte auch in Frankreich immer, oder in der Schweiz, ich habe in Frankreich in Ferney-Voltaire gewohnt, weil da die Mieten billiger waren, mit einem Freund also zusammen ein Zimmer geteilt.
Ah, ja.
Und naja, also auf jeden Fall weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
Dass sie Geld verdienen mussten. Sie mussten Geld verdienen, wollten sie
Geld
sagen.
Verdienen wollte genau. Ich, ja, genau, ja, ja, Geld ja. verdienen. Und da habe ich alles gemacht. Habe ich in einer Werkstatt gearbeitet oder ich habe Deutschunterricht an Kinder gegeben oder Apothekenausfache, alles habe ich in der Genf gemacht.
Ja.
Oder Klakör beim Fernsehen.
So. Ja, wirklich?
Ja, und solche Geschichten. Und als ich dann eben nach Hamburg kam, da hätte ich auch weiter in Lübeck, das erste Semester bin ich von Lübeck mit dem Zug
gependelt.
Immer hin und her gependelt. Aber mein Bruder wohnte inzwischen in Hamburg und da kriegte ich ein kleines Zimmer bei ihm. Und aber trotzdem reichte hinten und vorne natürlich mit 300 Mark. Auch damals, da, wenn man jetzt immer zu Recht jammert über die hohen Mieten, damals kostete ein Zimmer vielleicht mit Küchenbenutzung auch schon 200 und 250 Mark in Hamburg.
Auch viel.
Auch viel.
Die Verhältnisse, ja.
Genau, klar. Und deswegen hat man sich
war
das dann
Geld
auch...
War das Geld schon eigentlich weg?
Fast. Da war es weg und dann hat man sich das halt zu zweit, ja. hat man es geteilt. Oder mein Bruder zum Beispiel hat dann im Haus dann Kohlenschippen gemacht, ne?
Ja.
Und dann dafür umsonst wohnen dürfen.
Ja.
Also das war auch damals nicht so...
Ja.
Geschweige denn, dass man vielleicht eine kleine Wohnung schon als ja, Student hätte.
Gibt es ne? ja auch heutzutage.
Das gibt es auch. Ne?
Ist, ja, 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 ja.
Naja, und also unter all diesem, mit ein bisschen längerer Vorgeschichte, erinnerte ich mich, als ich zurückkam, an den Andreas Beuermann,
ja.
der mich auch immer mal angerufen
ja.
hatte. Und den hatte ich kennengelernt als junges Mädchen auf dem Kostümfest, als Clown. Und da hat er sich dann
ja,
meine Nummern ja. aufgeschrieben. Naja, um es kurz zu machen, auf jeden Fall bin ich dann mal dahin getobt und gedacht, jetzt gehe ich da mal hin. Ich habe gehört, dass er inzwischen Schallplatten machte.
Ja.
Eben nicht nur Musik, sondern auch Wort. Und hab mich vorstellen wollen mit einer Tasche voll Noten und kleinen Unterhaltungsmusiken, die ich geschrieben hatte.
Ach.
Ja. Naja, und ich hatte den Beuermann nur mit einer Perücke, mit einer roten Perücke gesehen. Ich wusste
auf dem
nicht.
Fest, Sie wussten gar nicht, wie er aussieht.
Ich wusste gar nicht, wie er aussieht. Nee, und wie er ist. Da kam ich in die Agnesstraße und ein schlanker Mann mit voller Locken und so
ja.
kam, machte mir die Tür auf, war sehr höflich und brachte mich dann ins Obergeschoss und setzte sich ans Cembalo und spielte mir was vor.
Ach.
Oh,
oh.
Und dann merkte ich ja,
ja.
Das ist ein Klassiker.
Ja.
Der hat mit meinen Sachen nichts am Hut. Das habe ich auch gar nicht erst vorgezeigt. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann gebeten, ob ich vielleicht auch mal ein bisschen Manuskripte schreiben darf.
Ja.
Und da durfte ich dann als erstes das Gespensterschiff und die drei und die kleine Seejungfrau
ja.
und nachher alle möglichen Märchen realisieren. Zuerst habe ich nur geschrieben.
Ja.
Da waren noch der Konrad Halver und Hella von der Osten, die, die beim Produzieren mit
ja.
meinem Mann das zusammen machten oder auch allein. Und dann ging der Conny aber weg und hatte irgendwie ein gutes Angebot bei einer anderen Firma.
Ja.
Und ja, da war der Platz ja plötzlich frei. Und da ich sowieso bei der Realisation von einer Geschichte, die ich geschrieben hatte, mir nicht so gefiel. Und ich sagte, das würde ich aber anders machen.
Ja.
Da hatte Andreas gesagt, ja, dann mach doch. So, und
ja.
so ging es ungefähr los.
Ja.
Und dann war das ja ganz wahnsinnig schnell schon ein Riesenerfolg. Er selbst hatte ja schon Einführung in die Welt der Musik und Kamei-Hörspiele und sowas gemacht. Und immer in diesem Stil, von dem ich heute sage, deswegen ist das in Deutschland so erfolgreich
ja.
und nirgendwo anders,
ja.
dass es eben dieses... eine Sache sui generis zu machen. Also nicht ein gelesenes Buch und nicht ein Minus vom Film, sondern ein ganz etwas, wo die Kinder sich mit oder ohne Kopfhörer
ja.
in eine wunderbare Zauberwelt
ja.
einfühlen können.
Ja.
Nicht? Und dafür fand ich, musste man auch, statt jetzt viel mit dem Erzähler zu arbeiten, musste man auch die ganzen Szenen ein bisschen durchspielen.
Ja.
Ich habe es dann immer das Action-Hörspiel genannt.
Ja.
Ja, und das wurde ja sehr, sehr schnell sehr großer Erfolg.
Ja.
Ja, und dann hatte ich zwischendurch aber weiter mein Studium ja gemacht. Und
kam, das war noch während des Studiums?
Ja, ja, während des Studiums. Mhm. Da habe ich ein bisschen Geld verdient. Mhm, kriegte ich damals für eine Produktion schon 500 Mark.
Oh ja.
Das war dann ganz fein.
Ja, klar.
Und dann kam ich zu meinem Vater. Der sagte nämlich, ich kriege das nicht überwiesen. Er war ja sehr geschickt und sagte, weißt du, dann wird das überwiesen. Nein, nein, da kommst du immer schön mal nach Hause und holst es dir ab.
Also ich komme zu lassen.
Ich komme nach Hause und will mir meine 300 Mark abholen.
Ja.
Da sagte er, ach, das ist ja wunderbar, ist ja bald vorbei. Ich sag, wie was?
Ah, ja, der Vertrag.
Das 8. Semester. Du machst doch Examen jetzt. Ach du Schreck, da musste ich aber zusehen, dass ich noch ein paar Scheine mache.
Ja, ja, ja,
dann habe ich auch das Examen gemacht und dann habe ich auch gleich das zweite Examen noch in Anspruch, also was heißt, in Angriff genommen. Ja. Und habe es ja auch dann mit einigermaßen ordentlich bestanden.
Ja.
Also ich bin dann ja auch Rechtsanwältin, habe auch ein Momentchen als Rechtsanwältin gearbeitet und bin auch heute noch zugelassen an Oberlandesgericht und habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Urheberrecht. Ah, und das hat sich dann so ein bisschen miteinander ergänzt. Ich sage ja bis heute, Juristerei, also Anwalt ist mein Beruf und das andere ist mein Hobby.
Das ist so verrückt, Sie sagen, das ist so verrückt. Wenn es sich so anfühlt, ist es toll.
Ja.
Das ist ja hochprofessionell, was Sie machen. Das fühlt sich für mich nicht als Hobby an, aber...
Ja.
Und ich muss einmal fragen, weil meine beste Freundin ist auch Juristin und ich weiß noch vom Studium her, sie hat ja nur gesessen und gepaukt.
Ja.
Wie haben Sie denn das gemacht?
Also ich habe
so viel auch gleichzeitig gemacht.
Ich habe nicht gepaukt, ich habe immer hinten im Verzeichnis nachgeguckt. Ein paar Paragraphen habe ich auch gelernt. Ja. Ich habe eigentlich auch deswegen kein besonders gutes Examen gemacht. Ich bin, glaube ich, befriedigend 3 oder sowas ähnliches. Aber im Strafrecht zum Beispiel, da war ich sehr gut. Da konnte ich nämlich Märchen schreiben. Da brauchte ich ja nur die Jugend von einem, wenn wir also mit Kindern zu tun hatten, junge Leute, ne?
Ja.
Dann fiel es mir ja gar nicht schwer, das auszudrücken, was vielleicht den Jungen beschäftigt hatte, warum er denn straffällig wurde und so weiter.
Ja.
Da habe ich sehr gut gemacht.
Ja.
Und Examen, da habe ich mich auch so ein bisschen herumgeredet. Also es war, ich glaube, das ist heute alles sehr viel schwieriger noch.
Ja.
Es war ja auch so, in der zum Beispiel im ersten Semester BGB bei Professor Dr. Bötticher, da waren wir vielleicht 5 Mädchen, der Rest waren Jungs.
Das auch noch.
Mhm.
Ganz andere Zeiten.
Ah,
Das hat sich ja sehr gewandelt, glaube ich. Das
Und ich hatte natürlich dann auch, weil ich dachte, jetzt muss ich aber ganz schnell was lernen, bin ich auch ein Momentchen zum Repetitor gegangen.
Ja.
Da war das aber so wie in der Schule mit Melden. Sag jetzt mal die Eigentümer-Besitzer-Paragraphen-Linie auf. Das war mir alles viel zu blöd.
Ja.
Ich dachte, nee, jetzt mache ich mal das Examen. Ich mache mal mein Examen. Und dann habe ich es auch geschafft. Und habe dann einen ganz besonders netten Fall erlebt. Im BGB gab es dann einen Ofenfall. Und alle anderen Studenten, wir sahen dann mit dem Ding fertig. Ich musste mir das irgendwie, mein Vater war ja nur Unternehmer, Bauunternehmer. Mhm. Da konnte ich mir das alles so zusammenreimen, ganz gut. Aber dann war ich doch ein bisschen verzweifelt, als ich hörte, alle immer, Ofenfall, Ofenfall. Das hatten die alle gelernt beim, hatten die alle beim Repetitor.
Ja.
Ja, aber es war nicht der Ofenfall.
Oh.
Also, die haben nach ihrem...
Ja.
Ich habe mir das erarbeitet von meinem Kopf her.
Ja.
Und die hatten dann dieses Muster im Kopf.
Einfach, ja.
Und das war genau falsch.
Ja.
Das war schön.
Ja, das ist sehr gut. Ja, man muss selber denken.
Selber denken. Das kann man auch wirklich jedem als Motto geben.
Das muss
man
wirklich als Motto geben. Und haben Sie viel auch öffentlich sprechen müssen während des Studiums? Muss man dann auch so Fälle vortragen oder
ich war ja
oder?
Auch im Jugendgericht eine Station.
Ah, ja.
Und da war der Richter auch sehr angenehm. Der hat mir es einmal ziemlich genau überlassen, auch wirklich mit die Urteilsfindung zu machen und dann eben auch die Begründung. Ich weiß nur, dass er mich damals gewarnt hat. Er hat gesagt, wissen Sie, Herr Gedine, ich verstehe, dass Sie liebenswürdig zu den jungen Leuten sein wollen, aber damit tun Sie denen in Wirklichkeit keinen Gefallen.
Mhm.
Ich sage, in 2 Monaten steht er schon wieder hier.
Ja.
Also lieber einmal am Anfang ein bisschen richtig streng, dass Sie wissen, das lohnt sich nicht, jetzt einzubrechen oder Autos zu klauen. Da war mal jemand, der hatte, glaube ich, 94 Autos aufgebrochen und so schreckliche Sachen. Und ich habe trotzdem immer irgendwie so gefunden, wie man ihn dann entschuldigen kann.
Ja. Ja, toll. Toll. Sie könnten eigentlich auch bei Gericht als Verteidigerin arbeiten.
Ja, eigentlich oder? Ja. Eigentlich das hätte schon. Ich auch. Ich habe auch diese Wahlmöglichkeit für mich in Erwägung gezogen, ja, ehe ich geheiratet hatte.
Ja.
Da hatte ich auch schon überlegt, also muss man ja nun wissen, das hatte so überhand genommen mit den Hörspielen.
Ja.
Das war ja damals ein Riesenerfolg.
Ja.
Und die Firma Miller machte ja im Prinzip Musik und das war neben Schauplatz. Mhm. Inzwischen wurden aber diese Kindergeschichten fast Hauptplatz.
Ja.
Musik ging immer weniger, immer weniger. Und plötzlich saß ich schon so ein bisschen in der Verantwortung.
Ja.
Da waren 90 Mitarbeiter in Quickborn, die, ja, also die in dem Presswerk mit allem drum und dran. Und wenn ich dann jetzt keine Produktion geliefert hätte, hätte ich auch, ja, nichts zu tun gehabt.
Ja.
Ja, dann, da habe ich dann doch auch mal irgendwann ein bisschen überlegt, ist das denn überhaupt ein Weg? Bin ich Schallplattenproduzentin? Nee, ja, das, nee. Aber dann wollte ich es auch nicht lassen. Und dann habe ich versucht, das nebeneinander, beides nebeneinander zu machen. Mhm. Und dann haben wir auch noch geheiratet. Und ich bin einfach Europa. Ich bin,
das war
ich liebe
eine Entscheidung dafür.
Ja,
auch,
ne? Ja, ja, ja.
Ich finde das interessant, wenn man so einen Beruf plötzlich macht, den es eigentlich quasi nicht gibt oder so selten,
ja,
ist.
Ja.
Ist es. Das geht mir ja auch als Stimmtrainerin zum Beispiel so. Das nimmt man sich ja mit 20 auch nicht vor, ich werde Stimmtrainerin,
nein,
sondern ich wollte Schauspielerin sein.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich werde immer gebeten, dass ich Leute coache oder dass ich helfe oder so. Und dann hat sich das so dahin entwickelt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ja, dann bin ich das tatsächlich.
Ja.
Und so Schallplattenproduzentin finde ich auch. Nimmt man sich nicht vor.
Ja, genau. Wenn ich mal von jungen Leuten gefragt werde, wie macht man das? Ich möchte auch den Beruf.
Ja.
Das ist kein Beruf. Du kannst, nee, versuchen zu volontieren im Rundfunk, ja, oder hier oder da. Nicht?
Ja.
Und ich sage sowieso immer, so viel wie möglich Unterschiedliches zu machen. Das hatten wir auch hier in Hamburg, die gute Möglichkeit. Dann habe ich auch andere Vorlesungen besucht und nicht nur Juristerei.
Ja.
Helmut Schmidt hat zum Beispiel eine ganze, ach, Weile Wirtschaftswissenschaften.
Och, wie interessant.
Ja, hier in
wusste ich gar nicht, okay. Mhm.
Ja. Und da sind wir dann hingegangen und ja, und möglichst eben links und rechts möglichst viel anfangen.
Ja.
Und aber das Künstlerische kam noch ein bisschen dazu, dass ich dann, habe ich jetzt vor kurzem auch noch gefunden, ich war sogar in der Künstlergewerkschaft.
Ach.
Ja, kostete 12 Mark im Jahr,
ja,
die Mitgliedschaft. Und habe dann so kleine Komparsenrollen gemacht. Ne? In Arabella,
ja,
hinterste Reihe getanzt.
Ja.
Oder dann einmal auch mit Gila von Weitershausen und mit Kurt Jürgens.
Och.
Ja, dann waren wir so in Kommunarden,
ja,
und so Nebenrollen gemacht. Aber da habe ich mich schon immer ein bisschen hervorgetan.
Mhm.
Waren ja alle hatten das gemacht. Und ich konnte ja nun ganz gut verschiedene Sprachen. Ich habe auch Italienisch,
ah,
also sehr gut gelernt, weil ich Italien sowieso so liebe.
Natürlich.
Und dann haben die Produzenten oder wer immer zu tun hatte, der sagte, ach, die Heike Diene, die kann ja die Übersetzungen machen.
Ah.
Ja, und so habe ich dann immer auch im Filmbereich immer ein kleines bisschen was mehr,
ja,
gekriegt. Immer,
ja.
Ja, das war ganz schön.
Ja, toll, toll.
Ja. Und Sie haben gerade die Brücke von Remagen habe ich zum Beispiel.
Das ist ein berühmter Film.
Ich habe ihn nie gesehen,
aber
genau,
ich kenne den Namen. Ja,
ja, ja. Und die damaligen Regisseure, der Regisseur und auch der Produzent, die wollten mich dann unbedingt mitnehmen nach Rom.
Auch.
Mhm. Und dann in diese Filmausbildung da gehen. Und da sagte mein Vater, kommt überhaupt nicht in Frage. Du machst, oh, dein Studium fertig.
Oh.
Meine Mutter sagt, lass sie. So eine Chance kriegt sie nie wieder im Leben. Ja, aber ich war natürlich auch mal ein hübsches junges Mädchen,
ja,
mit langen blonden
Haaren.
Und mein Vater dachte sich dann, ja,
muss man aufpassen. In die, ja, Chinichita wären sie dann gegangen.
Ja, genau.
Oder so heißt es, ne?
Genau, genau. Und
ja.
Also das war ich damals auch ein bisschen traurig, aber es war ganz richtig.
Es war richtig, ja.
Und ich rate auch jedem, egal was für jedem jungen Menschen, egal was er nun angreift oder macht oder so, eine irgendwie geartete Ausbildung zu Ende zu bringen.
Mhm.
Weil das auch ein gutes Selbstwertgefühl,
ja,
gibt. Wenn man, also mein Bruder zum Beispiel, der hat sehr viel auch während des Studiums an anderen Arbeiten, sehr viel Erfolg schon im Werbebereich und hat dann irgendwie so ein bisschen abgeschrieben oder was.
Ja.
Ja, dann hieß es, nee, also so geht's ja nicht.
Ja.
Und er hätte nochmal wiederholen dürfen, das war ihm aber peinlich. Außerdem hatte er schon sehr, sehr große Erfolge,
mhm,
als Wirtschaftsmann,
mhm,
und Werbewirtschaftsmensch. Aber ich habe mitgekriegt, dass er sein ganzes Leben letztlich darunter gelitten hat, nicht doch
das abgeschlossen zu haben. Abschüller. Ja, kann ich verstehen. Ja.
Und in meinem Bereich war es auch so, dass ich, als ich die Hörspiele machte, kriegte ich auch öfter zu hören, ach, das ist ja Fräulein Beuermann.
Oh.
Bedeutet, ne?
Ja.
Wird ja protegiert
von ihrem Mann, ja.
Nein, ist nicht.
Pustekuchen.
Nee, gar nicht. Und also das heißt, ich habe durch ihn natürlich Chancen gekriegt.
Klar.
Nicht? Das ist ja klar. Aber dann kann ich mich genau erinnern, als ich ein paar Tage, bevor ich mein zweites Staatsexamen gemacht habe, bin ich mal zum Stempelmenschen gewandert und habe mir einen Stempel machen lassen. Heike Dietl Körting, Rechtsanwalt.
Ja.
Und dann habe ich das auf die Umschläge, die ich an die Schauspieler geschickt habe, gleich aufgedonnert.
Ja.
Habe mir auch ein Schild basteln lassen, ein Messingschild. Heike Dine Körting, Rechtsanwältin. Und ich habe ja glücklicherweise das zweite Examen auch geschafft.
Ja.
War ein bisschen mutig.
Ach, Sie haben schon vorher?
Vorher.
Ach so, vorher schon.
Ja,
ja,
und
hab schon.
Noch an dem toll. Abend, als ich mein Examen gemacht habe, habe ich einen Hammer genommen.
Und habe es irgendwie gemacht. Toll.
Ja, toll. Und, ja, und man wurde anders behandelt.
Ja, natürlich.
Da war ich nicht mehr Fräulein Beuermann. Nee. Da war ich Rechtsanwältin Körting.
Ja, richtig so.
Ja, das war so Frauenbild. Ne?
Ja, ja, natürlich.
Also ich habe nie Probleme gehabt damit. Ich habe gut mit Männern mitarbeiten können.
Ja.
Und so. Aber sagen wir mal, ohne die richtige Ausbildung, weil ich ja nun im ansonsten Laie bin als Sprecher oder als Schauspieler oder hätte ich es vielleicht nicht so weit gebracht.
Ja, wahrscheinlich.
Und man lernt natürlich in so einem Studium auch das Subsumieren. Man
lernt sehr viel.
Man lernt dabei. Viel, ja, ja.
Ja, 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 das finde ich toll. Ja. Ich höre sehr aufmerksam zu. Meine Tochter überlegt manchmal, ob sie Jura studieren soll.
Also wenn sie,
und wenn ich das so höre, denke ich, ja, das finde ich gut.
Das ist ein wunderbares Grundstudium.
Grundstudium einfach. Ne?
Und man kann natürlich dann auch Jurist, wenn man Spaß hat, ein Richter oder Staatsanwalt. Macht man eigentlich nicht so gerne sein. Anklagen, Verteidiger oder und Wirtschaftsleute, Juristen werden überall in der Wirtschaft gebraucht.
Überall. Man kann in die Politik gehen, man kann so viel machen mit Jura.
Alles. Ja. Also ich finde, es ist ein wunderbares Grundstudium.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, es ist immer noch nicht so langwierig wie eben Medizin oder irgendwas anderes.
Ja.
Sie können, wenn Sie einigermaßen pfiffig und fleißig sind, können Sie in 4 Jahren oder 5 Jahren können Sie schon in Ihren Beruf.
Ja, toll. Mhm. Ja, toll. Ich möchte einmal fragen, Sie sind dann ganz lange in der Musikhalle gewesen mit Ihrem Studio.
Ja, ja.
Das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen. Das ist ja verrückt. Über dem Konzertsaal.
Über dem Konzertsaal. Wenn Sie neben der Orgel ist ja links eine Kabine und rechts ist eine Kabine.
Ja.
Und die linke Kabine und die Räume dahinter, die hatte mein Mann, oder damals noch Beuermann, hatte die von der Stadt abgemietet und zu einem relativ günstigen Preis bekommen, weil er sich verpflichtet hatte, die Hochschüler, die ihre Abschlussexamina gemacht haben, die Abende also dann aufzunehmen und auf Schallplatte.
Ach, die von der Hochschule für
Musik und Theater.
Ach.
Ne? Mhm. Also hat das als Gegenleistung gemacht zusätzlich. Ich glaube, denn die Miete war damals wie 300 oder 400 Mark vielleicht. Hatte dann den großen Vorteil, dass wir ja nun sowieso dann bei jedem Konzert hätten dabei sein können. Wir haben ja da die eigenen Räume gehabt.
Ja.
Und da haben wir so eben so Leute wie Deep Purple oder egal wen auch immer.
Ja.
Die haben dann meistens dann ein großes Konzert gehabt, Roland Kaiser, und wurden die gefeiert.
Mhm.
Ja. Und dann war es zu Ende, dann wurden noch ein paar Rosen auf die Dings raufgeschmissen.
Ja.
So, und dann saßen sie irgendwo beim Bier in der Kammer.
Ja.
Und da haben wir dann immer gesagt, denn der Andy war auch sehr lebensfröhlich und so. Und dann haben wir gesagt, komm alle in die Agnesstraße, da wird gefeiert.
Wirklich?
Ja, ja.
Ach, toll.
Wir waren nachher richtig befreundet mit vielen.
Ach, toll.
Ja.
Mhm. Ach, toll.
Ja, weil so zum Beispiel mit dem Sänger von Deep Purple war ich dann eine ganze Weile richtig befreundet.
Aha.
Ehe ich mein Mann dann geheiratet
habe. Ja, ja, ja.
Ja.
Ach toll.
Ja. Und hat sich daraus ergeben.
Ja. Haben Sie da auch Hörspiele aufgenommen? Nein, da waren nur die
Dort habe ich selber, da waren nur die Musik. Aber die großen Musiken, die wir ja auch für die Science-Fiction-Serien brauchten, große Orchester. Also angefangen hatte er selber und den Erfolg. seinem Freund zu verdanken, Dave Miller, mhm. der seinerzeit aus USA nach Deutschland kam, eben um klassische Sachen unterhaltsam zu gestalten. Also wenn es ein Mozart oder ein Beethoven oder was war, dann wurde das ein bisschen in die Art Unterhaltungsmusik umgewandelt. So ein bisschen.
Ah.
Genau. Und da hatten die dann die Idee mit den 101 Streicher. Früher konnte man noch nicht so duplizieren, dass die Leute einfach 10 nehmen und dann machen sie 10 mal drauf.
Ja.
Nicht? Und da wurde dann nachts, wenn Konzert zu Ende war, dann wurde angebaut, dann wurde über die ersten 7 Stuhlreihen wurden dann Bühne gelegt.
Genau. Ja.
Und dann kamen die Symphoniker, die Philharmoniker, das Haushornorchester, alle kamen sie zusammen mit wirklich 101 Streichern.
Wirklich?
Ja. Und das war dann ein Wahnsinnserfolg in den USA.
Toll.
Ganz großer Erfolg. Ja.
Toll. Verrückte Idee. Toll. Frau Körting, ich habe mir in der Vorbereitung unseres Gesprächs angehört, Ihre ersten beiden Produktionen, Die kleine Meerjungfrau und Die Schneekönigin.
Mhm.
Und ich habe gedacht, für ein heutiges Kinderohr, habe ich gedacht, das ist schon sehr aufregend gewesen.
Ja.
Ich glaube, das würde man heutzutage nicht mehr so machen, oder?
Nein, glaube ich auch nicht. Wobei ich auch sagen muss, jetzt bei den beiden Sachen bin ich ziemlich, autorenfreundlich gewesen.
Ja.
Ich habe ja dann später auch die B-Seiten der Märchengeschichten machen dürfen.
Ja.
Und da habe ich zum Beispiel eben der Schwiegermutter nicht die Augen ausgepikst. Und da habe ich immer vorher abgebrochen und dann irgendwie vielleicht gesagt, sie bekam ihre gerechte Strafe oder so. Also das ist natürlich, man muss auch sagen, eine ganz, ganz andere Zeit. Man hat sich aber auch bei vielem, was einem heute dann so vorkommt, oh Gott, das kann man doch nicht sagen.
Man
hat sich nicht Gedanken gemacht, man hat es auch nicht böse gemeint. Man hat auch, bei manchen Sachen muss ich wirklich immer so sagen, on y soit qui mal y pense, wenn man jetzt der Hund nicht mehr mit dem Schwanz wedeln darf oder der Knecht Ruprecht darf nicht mehr seine Rute aus dem Sack holen und solche Sachen, dann muss ich immer sagen, da denkt sich doch kein Kind.
Natürlich nicht.
Aber das stimmt schon. Ist es ja auch da bei der Schneekönigin. Aber
wirklich?
Ja, richtig.
Es ist toll. Aber,
Für kleine Kinder ist es schon sehr aufregend. Das stimmt.
Ja,
aber ich habe auch immer so ein bisschen gedacht, so ging es mir jedenfalls. Ich habe auch, wenn ich irgendwas früher mal gehört habe und noch nicht so richtig verstanden habe, habe ich es vielleicht erst mit 20 Jahren
hat man's ausgeblendet.
Man hört dann
das
drüber.
Stimmt, hört man drüber weg.
Nicht? Da gehen dann die Geschichten auch eben nicht so positiv aus.
Ja.
Sonst ist ja eigentlich das Wichtigste, dass am Ende alles
Happy
gut
End
ist. Happy End ist.
Ja, ja.
Und das würde ich heute auch anders bauen.
Ja.
Aber trotzdem wunderbare
Toll, wunderbar,
Schauspieler,
wunderbar.
Stimmen. Und
ich habe auch gedacht, beim Thema Stimme, dass die Frauen damals anders gesprochen haben. Alle haben ein bisschen anders gesprochen, aber diese lieblichen Stimmen.
Ja.
Ich weiß, auch bei meiner eigenen Mutter, Marianne Bernhard, die Stimme hat sich auch total verändert. Sie hatte auch diese junge, helle, liebliche Stimme. Stimme der Frauen der damaligen Zeit.
Genau.
Und dann mit den Jahren und mit dem Älterwerden und Selbstbewussterwerden ist die Stimme tiefer geworden und kräftiger geworden.
Das stimmt, das
und
stimmt.
Das war
wir
so
haben auch die in den Märchen, die Heike Kienzel oder welche, die man heute auch noch kennt und hört. Das waren natürlich auch junge Mädchen im
junge
Prinzip.
Mädchen und eine andere Zeit für die Frauen. Also wenn heute eine Frau so sprechen würde, ach, mein lieber Prinz, so diese Art,
das geht heutzutage nicht mehr.
Oder wäre sehr so explizit, würde das vorkommen.
Das stimmt.
Ja.
Das hat sich total gewandelt.
Ja.
Das ist wahr.
Ja.
Ja, wenn Sie das so sagen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Nee.
Aber es stimmt, es stimmt.
Ich fand es wirklich interessant zu hören. Ja, ganz schön. Und ich möchte ein Zitat vorlesen von Ihnen. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Ich fand das so schön. Sie sagen, ich denke oft, dass wir ein neues Medium erfunden haben. Ein Traummedium. Man kann die Augen schließen und sich in die gehörte Szene hineinversetzen. Gleichsam Augen zu, Ohren auf, Film ab. Geräusche und Musik schaffen die Atmosphäre für die Fantasie des Hörers. Das ist ganz anders als beim Fernsehen und ganz sicher kreativer für den Geist. Und dann sagen sie noch, ich freue mich, dass so viele Kinder durch meine Sachen etwas Positives und ein bisschen Fröhlichkeit mitbekommen. In unserer Welt ist so viel Böses, das auch den Kindern nicht verborgen bleibt. Deshalb brauchen sie Orientierungspunkte zum Guten.
Ja, guck mal, und das habe ich vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Und wie ist die Zeit jetzt geworden?
Noch viel mehr.
Ja. Und das ist wahrscheinlich erklärt ja auch die, sagen wir, die Kassettengeneration, die heute auch Hörer noch wieder geworden sind mit ihren Kindern.
Ja.
Auch weil sie irgendwie in der doch ein bisschen sehr, sehr, sehr groben Welt ein bisschen Zufriedenheit und ein bisschen was Schönes und was Freundliches und das Vertrauen, dass alles gut geht.
Ja.
Das irgendwie dieses Vertrauen.
Ja, dieses Vertrauen. Und wir brauchen das als Menschen.
Ja.
Die Hoffnung einfach. Ja. Ohne Hoffnung können wir nicht leben.
Nee.
Ja, und das so sind die Hörspiele. Und dieses neue, Sie sagen, ein neues Medium erfunden. In der Art, wie Sie das machen, gab es Hörspiele nicht, oder?
Nein.
Gab es nicht.
Und gibt es auch heute nicht im Ausland oder irgendwo. Wahnsinn. Nur da, wo wir es selbst gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel auch eine ganze Serie in Dänemark, in Kopenhagen, dann aufgenommen mit dem Rundfunkmenschen zusammen. Oder in Frankreich, für Frankreich.
Ja.
Aber das ist nirgendwo so gelaufen, dass wir einfach, ja. Dann kam natürlich hinzu, dass Europa einmal diese 5 Mark, war natürlich enorm, dass man für 5 Mark eine Schallplatte kriegen konnte.
Ja.
Da gab es ja auch schöne andere, auch von Grammophon, Geschichten, die wir nachher nicht mehr gekriegt haben, wie Pippi Langstrumpf oder anderes.
Ja.
Kalle Blomqvist, die kosteten alle 19,50 Euro.
Ach.
Und 5 Mark war zwar auch eine ganze Menge Geld, aber da hatte die Oma schon mal
das mal geschenkt.
Und dann war es eben auch eine. Es wurde ein bisschen manchmal so gesagt, ach, 5 Mark, was kann das sein? Das ist eine schlechtere Qualität. Niemand hatte Studios, die so viele Stunden benutzt werden durften, von morgens bis abends und nachts. Und wenn was nicht gelungen war, und habe ich jetzt auch gerade vor kurzem gehabt, wenn was nicht gelungen war, wird es mit dem Schauspieler vielleicht doch zu Ende gesprochen und dann wird beredet und dann sagt man, ach nee, das war nicht, das wäre für dich nicht gut, für uns nicht gut.
Ja.
Und es geht dann in die Tonne sozusagen.
Ja.
Und das hätten sich andere gar nicht leisten dürfen oder können.
Ja.
Mir schreibt ja keiner vor, ob ich da, und ich sage ja immer, wir basteln die Hörspiele, mir schreibt ja keiner vor, dass ich jetzt in 50 Studiostunden fertig bin. Ich kann ja auch 300 brauchen. Völlig egal. Und so ist es auch beim Überspielen oft. Dann geht es mal 3 Seiten ganz flott, da sind nur Vögel, ein bisschen Wasser und da noch irgendwo ein bisschen rauscht der Wind in den Bäumen. Da geht es, und dann kommt eine Passage, die muss gestaltet werden. Und die dauert dann plötzlich mal einen halben Tag.
Ja.
Ja, und so, und sowas gab es woanders nicht. Also in den USA schon aus dem Grunde nicht, weil da die Kinder schon viel früher Fernsehen durften.
Ja, richtig.
Die
natürlich.
Schon, die hatten schon die Fernseher
die
von ihren Eltern.
Mit 3 oder
genau, ganz früh. Und bei uns war ja doch da so die Frau eigentlich so anspruchsvoll oder die Mütter waren so für ihre Kinder, dass sie sagten, den Kindern dürfen wir nicht zu viel.
Mm.
Nicht? Und da war ja dann für Fernsehen dann vielleicht mit der Maus.
Ja, genau.
Oder eben.
Und die Sesamstraße war
genau,
bei mir.
Genau, Sesamstraße und so, aber sonst ja nichts.
Nee, das stimmt.
Und dann kam noch hinzu, dass, wie wollen wir es mal ausdrücken? Eigentlich, das ist alles dem Bäuermann zu verdanken.
Ja.
Dieses Positive zu sagen, mach und mach und ihr findet euch schon zurecht. Und so mache ich das eben auch mit den Kindern. Und ich habe auch manche, so die Resi Unterberg, hatte ich gestern wieder bei mir, die sagte mal zu mir, weißt du, Heike, wenn du mich nicht geholt hättest als 6-Jährige, ich wäre bestimmt nie Schauspielerin geworden.
Ja, bestimmt,
Nicht, dass sowas einen dann auch beglücken kann.
Ja, das ist toll. Das ist toll. Und wie machen Sie das jetzt? Wie machen Sie Regie? Also wie?
Also ich mache ja eigentlich, wie Sie mitgekriegt haben, so gut wie gar keine Regie.
Ja.
Ich suche mir möglichst für die Rollen die Schauspieler aus, die dafür geeignet sind. Und ich merke immer wieder, wenn ich mich dann mal vergreife, ich kann dem das nicht vormachen, wie es eigentlich sein soll. Ich kann hören, wie es sein sollte und kann auch einen Tipp geben, langsamer oder hier sind Versprecher, aber sagen wir mal, die Gestaltung, die lasse ich die Schauspieler selber machen.
Ja.
Ja. Und das unterbreche ich auch möglichst nicht viel.
Ja.
Ich hatte eben jetzt auch 3-4 Tage hintereinander Aufnahmen. Ja. Und dann ruft dann von hinten der Techniker, ah, da fällt, ich sag, ich lasse die Szene zu Ende sprechen.
Ja.
Und dann sage ich, da war es ein bisschen verhakt und das war nicht so, können wir das vielleicht ein bisschen fröhlicher gestalten oder ein bisschen trauriger?
Ja.
Oder ich mache dann einfach das, mein Mischpult und meine eigene Steuerung ja. verantwortlich und sage, ich habe das zu laut ausgesteuert, ja. können wir es noch einmal haben?
Ja.
Also ich versuche, so die Schauspieler zu lancieren.
Ja.
Aber ich würde mal denken, ganz vieles von dem, was ich mache, können andere, auch eigene Mitarbeiter und andere, viel besser als ich.
Mhm.
Aber ich kann dieses zusammen.
Ja.
Das gehört ja alles dazu.
Ja, selbstverständlich.
Die Atmosphäre,
ja.
Das Aussuchen der Leute, die auch irgendwie ein bisschen die Honorierung,
ja.
Alles miteinander.
Ja.
Ich habe schon auch Situationen, wo ich sage, Mensch, ihr seid so viel wert, ihr macht das so toll, das kann man gar nicht in Geld
nee.
Ausdrücken. Kann man nur
kann man
ein großes Dankeschön
ja.
und Dankeschön von den Kindern
ja.
kriegt ihr dann auch. Ja, so,
ja, ja. Ja,
so
ja.
läuft das. Und was dann auch noch gut ist, und das habe ich ja ein paar Mal auch anders gehabt, dass ich im anderen Studio aufgenommen habe,
mhm.
mit einem Tonmeister,
ja.
Der das vielleicht ja auch wirklich noch alles besser kann, natürlich, der hat es ja auch gelernt.
Ja.
Aber einem fehlt der direkte Kontakt zum Schauspieler.
Ja.
Und da weiß ich von einigen Situationen, ich hatte es zum Beispiel mit Persetti mal so, weil bei uns irgendwas im Studio kaputt gegangen ist, da mussten wir in ein anderes Studio gehen. Er hat sich versprochen. Ich sag's dem Tonmeister, der Tonmeister sagt's dem,
ja.
er fühlt sich
ja,
kritisiert
ja,
ne?
ja.
und will dann wissen, wieso, weshalb, warum. Dann geht das zu ihm, dann geht das zu mir.
Ja.
Dann geht das. Und während, wenn ich jetzt so sitze und drückt auf meinen Knopf, auf den ja. ich auch immer leider immer noch so laut knackt, dann sage ich, ach, das war schon ganz toll, aber jetzt wollen wir noch ein bisschen
ja.
anders. Oder ich mache eine richtige Kritik, das
ja.
kann ich auch. Ich kann auch schon mal,
ja,
gerade
ja.
bei Kindern, denen kann ich gut was vorsprechen.
Ja.
Also ich habe einige Kinder, die noch nicht lesen können,
ja,
die
stimmt.
ganzen Kleinen. Das kriege ich ganz gut hin. Und
ja.
sage auch immer, wenn Eltern mitkommen, raus,
ja,
trink
ja.
Kaffee da hinten.
Ja.
Das mache ich mir die Kleinen allein.
Ja.
Aber sagen wir mal, ich habe es ja nicht gelernt. Ich habe es einfach so, ja, learning by doing.
Learning by doing. Aber sie hören schon ganz genau, wenn was funktioniert und wenn was nicht
das
funktioniert.
Das ja, das ja. Und ich habe auch wirklich
ja.
großartige Schauspieler
ja.
gehabt. Dies oder Quartflieg und
ja.
weiß ich auch. Gab es schon mal einige, die sagten, weißt du, oder wissen Sie, wir sitzen uns ja eigentlich alle
ja.
immer noch.
Ja.
Das machen Sie ganz toll.
Ja.
Das ist... Ich, zum Beispiel meine Hella, die ist viel besser als ich. Aber, sagte Andy von der Medien,
ja.
den kennen Sie auch nochmal, als ich mal Hella einsetzen musste und ich was anderes hatte, das ist, du kannst mich nicht andauernd unterbrechen, das nimmt mir die Spielfreude.
So ist das.
Ich,
ja.
nee, ich muss das durchspielen.
Ja.
Und wenn ein Sprecher einen Fehler macht, weiß das meistens selbst und macht es in der Wiederholung
nicht mehr.
Sowieso
ja,
richtig.
Natürlich.
Da muss ich nicht lange rumholen. Also insofern...
Ja, ja.
Das ist mir glücklicherweise das gelungen, gerade bei den Kindern, bei den Jugendlichen, welche zu finden,
ja.
die einfach in sich schon eine Begabung hatten.
Ja.
Und viele, ganz viele von denen
ja.
sind ja große Schauspieler geworden.
Ja, ja.
Im Theater oder
ja.
auch nur im Kino oder im Film.
Ja.
Oder sie sind eben dann auch, weil das natürlich auch wichtig ist, für sie Geld zu verdienen im Synchronbereich.
Ja,
dann,
klar.
Oder machen alles.
Ja.
Und da habe ich eher von den ganz Großen, also mit Palsetti war ich
ja
nachher richtig Freund.
Ja.
Wir waren richtig, oder Marianne Kehlau. Und,
ja.
Ach, die brauchen. Oder so
ja, immer, ja, ja.
Kindchen. Das ist wie Kindchen. Und ja, da habe ich irgendwie ein bisschen Glück gehabt.
Ja.
Männchen. Hab allerdings auch insofern eine kindliche Ausbildung gekriegt, weil wir in unserem Haus wohnte der General, der Musikdirektor, zum einen Donani
ja.
und zum anderen Mettin, das war der Intendant vom Lübecker Schauspielhaus
mhm.
und von der Oper.
Mhm.
Und die hatten einen Jungen, den Stefan. Und die Eltern schliefen immer sehr lange, die waren nie vor 11 oder 12 auf und der Junge war dann immer schon auf der Straße,
ja.
durfte dann immer zu mir kommen. Aber der Vater hat uns dann auch immer erlaubt, dass wir in die Oper gehen können.
Ach.
Und da hat er mal schwer sterbenden Schwan auf der Bühne gemacht, so nur wir zusammen. Oder wenn wir eben, dann durften wir auch, das gab damals Operetten, Schauspielen und alles Mögliche durcheinander, aber Lübeck war immer ein gutes Sprungbrett für viele Künstler. Und dann sind wir eben auch dann ins Theater gegangen und hinterher, da unten gab es so einen Kneipenkeller oder so mit den Leuten gesprochen. Und dadurch hatte ich auch nie, sagen wir mal, so eine Hochachtung, dass ich eine Angst gehabt hätte, die anzusprechen.
Ja.
Also der Quadlieg zum Beispiel hat auch dann mehrere Lesungen bei meiner Tante gemacht.
Ja.
Das habe ich alles schon mitgekriegt. Also ich wusste schon, wie gute Schauspieler sich anhören.
Wie die sich anhören.
Ja, ja.
Ich finde das toll. Was Sie sagen über Ihr Regieführen, dass Sie einfach einen Raum schaffen, letztendlich einen Rahmen schaffen, wo sich die Schauspieler und Schauspielerinnen wohlfühlen.
Ja.
Und das finde ich so wichtig, weil ich auch weiß aus der Synchronwelt, früher war es stärker so, dass man oft, ja, die Art der Kritik, wie sie geäußert wird, einen oft sehr verunsichert am Mikrofon.
Richtig.
Ganz oft habe ich das erlebt und habe das von vielen Leuten gehört und das macht so einen entscheidenden Unterschied, dass man sich frei entfalten kann.
Mhm,
Und das schaffen Sie.
Genau.
Das ist Ihr Talent.
Ja, und es ist eben auch so schön, dass wir doch, wir wissen ja, dass wir öfter mal x'en müssen, wenn es zu viele Menschen sind.
Ja.
Aber dieses immer noch Zusammenspiel
ist
einfach toll.
Das macht natürlich und auch einen großen Unterschied.
Macht einfach Riesenfreude.
Ja, Sie, in Ihrem Buch steht darüber, wie Sie das Regieführen empfinden, so als so ganzheitlich und als ein Betüdeln und alles drumherum.
Ja.
Und ich weiß noch, wie mein Sohn Benjamin, der ist jetzt der Leon gewesen bei Hexe Lilly.
Genau,
in der neuesten Folge. Und Sie haben ihm eine Kartoffelsuppe gekocht, weil er kam direkt von der Schule.
Ja, genau.
Das habe ich nie erlebt davor. Und ich fand es so toll. Und er war ganz gemütlich, saß dann in ihrer Küche, hat erstmal gegessen und dann ist er aufgegangen zum Sprechen.
Und dann konnten wir, das hat er auch so super gut gemacht.
Ja.
Ganz toll.
Ja.
Und aber das ist nicht der Kleine, der Ihnen schon die Sachen zusammenschneiden kann.
Nein, das ist mein ältester
Schneider. Der Älteste,
der ist 17.
Ich wollte gerade.
Der Kleine schneidet noch nicht.
Nee,
aber der Kleine hört Hörspiele.
Ach ja.
Ohne Ende.
Ja.
Ja.
Toll, ne?
Ja.
Es gab ja eine Zeit, da wurde keine Hörspiele mehr gehört oder wenig.
Ja.
Da gab es dann dieses sogenannte Puschenkino, da diese ganzen Videotheken. Ich glaube, jetzt hatte gerade neulich was mal im Fernsehen, dass die letzte Videothek
geschlossen hat. Habe ich auch gelesen.
Haben Sie auch gesehen, ne?
Ja.
Oder es gab dann diese Spiele Nintendo und Pac-Man. Da war Hörspiel irgendwie out.
Ja.
Und dass es dann nochmal so ein Revival bekommen hat, liegt ganz sicher daran, dass sich eben die Kinder jetzt als Eltern daran erinnern, was hat ihnen Freude gemacht, was hat sie beruhigt. Und ja,
dass man den Kindern das
und
dann
das Gemeinsame,
auch.
Wenn wir so Release-Partys haben oder zum Beispiel vor 2 Jahren ja wieder in Berlin in der Waldbühne, 20.000 freundliche Menschen.
Ja.
Das ist schon beim Eingang, Entschuldigung, ich komme hier immer rein, ist schon beim Eingang so, dass da nicht etwa gestürmt wird, ich will den Platz, die stehen von mittags an und brav, wenn aufgemacht wird, gehen sie alle sanft einer nach dem anderen rein.
Ja.
Es ist irre.
Ja.
Es ist ganz toll. Ein so freundliches Publikum ist Wahnsinn.
Ja, das ist, und es gibt ja so viele Leute, erwachsene Leute, die zum Einschlafen diese Kassetten hören oder CDs hören.
Ja. Und jetzt natürlich durch das Streaming noch
auch noch mehr.
Macht mich ein bisschen traurig, weil ich liebe ja immer noch die Schallplatte und auch die Kassette und auch die CD.
Ja.
Also auch bei der CD ist vielleicht jetzt noch ein Zehntel CD.
Wirklich? Alles wird gestreamt?
Ja. Ich musste früher immer mal sehen, dass ich, wenn ich sehr schöne neue Produktionen hatte, musste ich manchmal ein bisschen verstecken, damit es die Schauspieler kriegen, die es angeht.
Ja.
Und dann gab es auch mal welche, die sich dann eine ganze Tasche voll packten. Und das ging ja damals nicht. So viele kriegte ich ja auch nicht. Aber heute gibt es oft, dass ich dann was geben möchte. Und sagte, ach, das kenne ich schon. Habe ich schon im Streaming gehört.
Streaming.
Ja, und dann sage ich, nimm es doch trotzdem mit.
Na klar.
Kannst das Bild angucken.
Ja.
Kannst du drin blättern, muss ich nochmal erneuern, dann muss ihr Sohn hier nochmal schneiden,
weil
ich immer gegen das Mikro baller.
Ja, das machen wir raus.
Ja.
Und was ist das, wenn Sie hören, Leute hören das zum Einschlafen und die Stimmen beruhigen Sie? Was ist Ihr Empfinden? Warum sind Stimmen so besonders? Was machen Stimmen mit uns?
Also Stimmen versetzen einen einfach in so eine Fantasiewelt.
Mhm.
Jeder kann sich eine Figur vorstellen, wenn ich jetzt eine schöne, dunkle, ja, wunderbare Stimme von, ja, Ihnen höre, kann man sich das so vorstellen. Es ist einfach, ja, ja, man gibt Ihnen eigentlich die Chance, sich selbst einen Film im Kopf zu machen.
Ja.
So, ja, sehe ich das, ja, ungefähr. Und dann ist es eben auch ganz, ganz wichtig, gerade bei Abenteuern, dass man wirklich ganz unterschiedliche Stimmen hat.
Ja.
Dass man die unterscheiden kann.
Ja.
Ich höre mir auch manchmal andere Sachen, sehr selten mal, aber andere Sachen an. Dann sind da drei Mädchen und die ich weiß gar nicht, welche, ja, spricht denn nun eigentlich.
Ja.
Also, das ist mir immer irgendwie ganz gut gelungen.
Ja, das ist wichtig, dass die Stimmen verschieden sind.
Dass die Stimmen sehr verschieden sind,
ja,
und dann eben auch, ja, mal die Flotten und... Aber es gibt natürlich viele Sachen, auch wenn wir heute mal 5 Freunde nehmen oder besonders bei TKKG gibt es einfach so Produktionen, das kann man heute nicht mehr so machen.
Ja.
Wir haben auch schon einige Dinge deswegen rausgenommen aus dem Programm. Und nicht, also wenn der Kai Mutschak hat es eigentlich nie übel mit Ausländern gemacht. Das war auch so schön, wenn dann einer so sprechen kann und,
ja,
das ist doch,
ja,
Russe oder was auch immer,
ja,
ne, und Freude macht. Aber das geht heute nicht,
geht
mehr.
Nicht mehr.
Das geht nicht mehr.
Ja.
Nee.
Ja, ja.
Es nimmt natürlich auch ein bisschen die Stimmfärbung.
Ja, das stimmt.
Und manchmal, finde ich, wird auch der Schauspieler selber deswegen irgendwie so gecuttet oder begrenzt. Da hatte ich so eine Situation vor kurzem, da gehen die in die Eisdiele, wie immer bei,
ja,
TKKG, die gehen die, ja, ja, immer da in ihre Eisdiele und dann kommt die Bedienung und sagt, un gelato, ne, was möchtest du denn so?
Ja,
ja, musste ich rausnehmen, weil es nicht nativ war.
Wirklich?
Hm. Ah ja. Hat ein Schauspieler, ne,
ja,
sehr gut, auch Italienisch kann.
Ja, ja, ja.
Und 3 Worte.
Ja.
Ja, nee, muss entweder ein Italiener sprechen.
Wirklich?
Oder es muss Deutsch gesprochen werden. Ja.
Oh, okay. Ja.
Neue aber, Zeiten. Aber das schränkt doch auch den Schauspieler ein.
Ja,
in
klar.
Seiner Bandbreite.
Ja, klar.
Ne?
Ja, klar. Oh. Das ist bei mir noch nicht angekommen. Das ist interessant.
Ja, 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 das wird sich auch noch irgendwann treffen.
Ja, bestimmt, bestimmt. Ich habe rausgesucht, ich habe ja bei Ihnen auch als Kind schon angefangen.
Ja,
ich habe mir,
genau,
mal rausgeschrieben, was
so
ich
süß
gefunden habe, was ich bei Ihnen gesprochen habe.
Ach, wie schön.
Ich habe von 1987, da war ich 13, habe ich gefunden, ich habe gesprochen bei Professor Moby Lux, der Feuerteufel.
Ach, wie schön.
Dann gab es eine Serie, die wüsste ich gar nicht, gibt es die noch, Bernie, Hardy und Co.?
Ach, die ist so süß,
ja,
die Serie. Die war nur kurz, das waren alles so Serien, die in der Zeit waren, als es mit der Kassette allmählich zu Ende ging.
Ah.
Die haben nie die Chance gehabt, länger mal in den Rex,
ja,
zu stehen.
Ja, ja.
Bernie, Hardy und Co.
Ja. Ich habe bei Barbie gesprochen, habe ich,
ja,
gefunden. Lady Lockenlicht.
Ja, das ist auch süß.
3 Fragezeichen, auch TKKG, öfter 5 Freunde.
Mhm.
Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, dass ich bei Ihnen jetzt unter Pseudonym arbeite,
ja,
zurzeit.
Unbedingt,
ja,
unbedingt.
Ich habe übernehmen dürfen die Rolle von meiner Mutter, die Erna Sauerlich bei TKKG, die Mutter von Klößchen bin ich und heißt da Eva Kolumbina.
Genau.
In meinem alten Künstlernamen. Das,
ja,
ist
so
ganz
wollten
toll.
Wir das auch machen. Ich kann mich auch erinnern, als sie da, als ihre Mutti schon im Rollstuhl,
ja,
saß und nicht ins Studio hätte kommen können,
ja,
und ich sie so gerne noch aufnehmen wollten,
ja,
dass sie ihr so dabei geholfen,
ja,
haben und so dabei waren. Und sie haben ja natürlich auch eine Diktion,
ja,
auch ein bisschen
sehr ähnlich,
von ihrem,
einfach,
ja,
natürlich,
ähnlich und so. Und das gibt doch nichts Schöneres.
Ja.
Ist doch wunderbar.
Das ist Wunder. Für mich ist es wunderbar. Wunderbar. Und dann möchte ich einmal einen Ausschnitt lesen von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die mit für Sie gesprochen haben, weil das ist unglaublich. Das ist ja wie eine Enzyklopädie der deutschen Schauspielkunst der letzten Jahrzehnte. Bei Ihnen war Ingrid André,
mhm,
Dirk Bach,
mhm,
Edgar Bessen, Volker Brandt, Pinkas Braun, Daniel Brühl, Hans Klarin als Hui Bu natürlich, mhm, Wolfgang Dräger, die Kinder, Kerstin und Sascha, mhm, natürlich, dann schon Enkel auch von ihm. Dann hatten sie Bands zu Gast, die Band Echt und die Band Fettes Brot waren bei Ihnen. Gerlach Fiedler, der so viel gesprochen hat. Céline Fontanche, die war auch Gast in meinem Podcast.
Ach,
mit
wie
der habe ich auch eine
Ach,
erste
das
Folge
ist auch eine
gemacht.
Bezaubernde.
Ja,
ja.
Horst Frank, Thomas Fritsch, Andreas Fröhlich, klar, Jens Wawracek, Oliver Rohrbeck, natürlich. Lothar Grützner, Michael Haag, Fabian Harloff, Roland Kaiser.
Ja, mit dem habe ich eine schöne Serie gemacht. Pet
Wirklich?
Panda. Eine Panda-Serie.
Toll. Dann Marianne Kehlau, Wolfgang Kieling, Peter Kirchberger, Gustav Knut, Lutz Mackenzie, Andreas von der Meden, Hans Peetsch, Bastian Pastewka, Monika Peitsch, Günther Pfitzmann, Renate Pichler, Friedrich Schütter, Horst Stark, Manfred Steffen, Franz Josef Steffens, Gisela Truwe, Wolfgang Völz, Klaus Wilke. Das ist jetzt eine Auswahl von mir subjektiv, es gibt ja so viel mehr.
Ja.
Aber viele, viele Sprecher kenne ich halt noch als Kind durch meine Mama.
Ja.
Wenn sie immer sagt, jetzt war ich wieder mit der Pichler im Studio oder mit Horst Stark im Studio. Deswegen hat mich das so gerührt, ganzen Namen zu lesen.
Ja, das ist wirklich toll.
Wirklich, wirklich
Hannes
toll.
Hannes Messemer hatten wir auch dabei.
Ja.
Auch großartig. Manche habe ich gefunden. Ich hatte ein bisschen Glück, auch so große Leute zu finden,
ja,
weil viele frustriert waren vom Theater.
Ach.
Die meisten waren ja am Theater irgendwie fest oder auch nur für Tournee.
Ja.
Es kam dann das sogenannte Regietheater. Und ich kann mich noch erinnern, wie Hans Peetsch mir sagte, das kann ich nicht mehr. Ich komme zur Probe und da fangen die an, das zu lernen. Wir müssen alle unser Zeugs können, unsere Partie, und dann können wir die gemeinsam koppeln oder wie. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Kann ich nicht aushalten. Und mehrere Schauspieler waren so, dass sie sagten, das ist einfach nicht mehr, wir dürfen nicht mehr selber gestalten.
Mhm.
Und dann haben sie eben, wenn man dann sagt, wir machen was für Kinder, das macht jeder gern.
Ja.
Kinder, das hat so eine Faszination.
Ja.
Also ich habe eigentlich fast nie eine Absage gekriegt. Aber auf manche, zum Beispiel Per Schmidt, auch der kleine Doktor im Fernsehen früher war, auf den habe ich, glaube ich, 3 Jahre gewartet. Da hat er mal gesagt, ich kann, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit. Und dann frage ich, ja, aber haben Sie vielleicht irgendwann mal Zeit? Ja, melden Sie sich mal wieder. Naja, und dann habe ich für die Science-Fiction-Serie habe ich ihn erwischt und dann ist er auch gekommen.
Mhm.
Dann ist er immer gekommen.
Wirklich?
Und dann hat er mir auch mal geschrieben, wissen Sie, Heike-Liede, was ich mache? Ich habe ja so eine Art Barkeller. Da habe ich so eine Couch, da lege ich mich auf die Couch und höre die Hörspiele.
Wirklich?
Ja. Ist das nicht süß?
Toll, ja. Absolut.
Ja.
Toll. Toll. Ich möchte so gerne sprechen über meinen Liebling von Ihren Sprechern. Ich habe heute Kassetten mitgebracht.
Ei.
Und ich habe als Kind auch ganz, ganz viel Kassetten gehört. Und meine Lieblingsreihe war Huibu, das Schlossgespenst.
Oh, schön.
Und ich wollte gerne mit Ihnen zusammen nochmal den Text sprechen.
Ja.
Wie ist es?
Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst.
Ui, buhu!
Kommt er dann gleich mit seiner Rasselkette.
Ja.
Herrlich.
Das ist so wunderbar.
Ja.
So wunderbar. Wie war die Zusammenarbeit mit Hans Clarin?
Ach, wunderbar. Also er ist auch ein richtiger Freund geworden.
Ja.
Der war nachher auch richtig, wenn er Geburtstag hatte in Aschau am Chiemsee. Er hat auch wunderbare Lesungen gemacht, mal privater Natur. Und mit ihm war ein wahnsinnig schönes Arbeiten.
Ja.
War aber nicht so ganz einfach, denn er hatte ja auch den Pumuckl.
Ja,
und beim Pumuckl hat er sehr, sehr gut verdient.
Ja.
Er nannte das bei mir immer, das war der Fiume di Gema.
Oh!
Ja, das ging aber natürlich.
Genau.
Das ging aber natürlich nicht bei Schallplatten, die 5 Mark kosten.
Ja.
Und sagen wir mal, der Vertrieb kriegt ja so und so viel. Die geht dann praktisch mit künstlerischem und mit Fertigung, geht die vielleicht für 2,50 Mark raus. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben kein Fiume di Gema.
Ja.
Aber bei uns ist es besonders schön, es macht Spaß und Freude. Ja. Und sie kriegen auch ein gutes Flatvieh. Und auf das haben wir uns einmal geeinigt. Und das hat er nie wieder angetastet.
Ah, toll.
Hat immer genommen, was er kriegte.
Toll, toll.
Ja.
Und so schön das gesprochen, mit so viel Spielfreude.
Ja, genau.
Kindlicher Spielfreude.
Ja, genau.
Ja.
Herrlich, herrlich.
Ja.
Immer mal dazwischen gerufen hat und so. Es hat mir dann auch sehr, sehr leid getan, dass er dann, als das verfilmt wurde, ja nun nicht mehr Huibu sein konnte. Da hat er den Kastellan, er hatte ja die Stimmlappenkrebs.
Ja, stimmt.
Da hat er den Kastellan dann gemacht und so. Das hat mir eher weh getan.
Ja, das ist richtig.
Weiß
ja.
nicht. Man wollte ihn einbeziehen.
Ja.
War auch eine liebenswürdige
Geste. Ja.
Ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht.
Nee, das stimmt. Nee. Also wunderbar, wunderbar. Wir kommen zum Schluss. Ich komme zu meinen letzten Fragen. Frau Körting, Sie werden nächstes Jahr 80.
Ja.
Ich finde das unglaublich.
Ganz, ich auch.
Ganz toll.
Ich auch.
Werden Sie groß feiern?
Ich glaube nicht. Also ich fürchte mal, ich werde gefeiert.
Ja, bestimmt.
Das wird ja auch als was ich selber nie gemacht hätte und auch nicht mit Ghostwriter etwas über mich zu schreiben.
Ja.
Dieses Buch mit der kleinen Höhe. Ja. Das hat mein Mann mal gemacht, als ich in Südafrika war eine Weile. Und als ich wieder zurückkam, hatte er das geschrieben und mir hingelegt zu meinem Geburtstag.
Oh.
Ja, hat es sich alles selbst zusammengesammelt,
ja.
Also ohne meine eigene Mithilfe.
Ja.
Und jetzt fand ich es dann da aber doch wiederum auch ganz nett, wenn Langmüller Herbig macht das zu meinem Geburtstag.
Ein Buch?
Ein Buch. Über meine Lebensgeschichte. Ja, die ist ja sehr ziemlich breit. Da kommt ja in jede Menge noch verschiedene. Ich hatte ja auch noch mal eine Boutique und hatte eine Galerie und alles Mögliche gemacht. Und das insofern glaube ich. Sie sind die Einzige, bei der ich jetzt noch bin. Wir haben jetzt gesagt, ich hatte neulich einen Zeitartikel, dann war ich auf dem roten Sofa. Und ich mache jetzt erstmal überhaupt nichts.
Ja.
Bis März ungefähr.
Bis März.
Und dann haben wir dann die Nina Kühl, die sich auch immer kümmert um die Fragezeichen.
Ja.
Die wird das so ein bisschen lancieren.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich jetzt vor Weihnachten mache mit Ihnen, was mir sehr viel Freude macht.
Das ist toll.
Ja.
Ich habe was vergessen. Ich möchte mit Ihnen natürlich noch über das Gut Hasselburg sprechen.
Ja, das war ja 47 Jahre mein Zuhause.
So lange.
Und ganz lange. Wir hatten ja das damals schön restauriert und die Scheune dann auch umgebaut. Da kam ja Schleswig-Holstein Musikfestival und allein in unserem Privathaus habe ich mal nachgezählt, vor kurzem 580 Konzerte organisiert und gemacht. Und von Gidon Krämer bis Martha Argerich bis zu ganz jungen Nachwuchsschauspielern. Lesungen auch aber wenig, also mehr eben Klaviermusik im Wesentlichen und Kammermusik. Das ist einfach ein wunderhübsches Gut. Und da war natürlich meine Familie auch immer gern dabei.
Ja.
Weihnachtsfeiern mit 24 Leuten. Aber immer ich mit der Arbeit, immer ich mit allem Verantwortung. Mein Mann ist ja leider vor 8 Jahren gestorben.
Ja.
Und da hatte ich schon gedacht, ich glaube, jetzt gehe ich weg. Aber der war da so präsent, dass ich irgendwie war er da immer wie da, wenn ich dann in der Halle manchmal saß oder so. Und dann ging vom Luftzug so ein bisschen die Tür auf. Da dachte ich, der Andy kommt da rein. Und und dann erst, als es jetzt dann doch beschwerlicher wurde und auch finanziell für mich also kaum mehr zu wuchten war.
Ja.
Da bin ich noch die große Roten Baumchaussee.
Ja.
Da bin ich dann, es hat mir wehgetan, ungefähr ein halbes Jahr.
Ja.
Und jetzt bin ich ganz, ganz glücklich. Wir haben so viele schöne Erinnerungen. Alle Hochzeiten und Taufen und so wurden dort gefeiert, eben aber auch alle Beerdigungen.
Ja,
und
natürlich.
Nun bin ich ganz in die Roten Baumchaussee gezogen und habe dann auch noch vor. Das wissen Sie ja.
Ich weiß das.
Ja, Sie wissen.
Ich wollte es nicht fragen, aber ich weiß es.
Unser gemeinsamer Freund Richard, mit dem ich am Anfang auch anwältlich zu tun hatte, der ist ja auch Rechtsanwalt, der hatte mir mal vor 47 Jahren oder ein Jahr früher, glaube ich, einen Heiratsantrag gemacht. Aber mit meinem Mann ging das immer so ein bisschen hin und her und hin und her. Und er sagte immer, also wer nicht heiratet, dann heirate ich nur dich. Aber der wollte erst gar nicht so richtig.
Ah.
Dann habe ich ein bisschen Abstand genommen.
Ja.
Ich habe ihn nicht gezwungen.
Ja, ja.
Und dann kam er mit einem riesen Blumenstrauß bei meinen Eltern in Lübeck an und sagte, ich möchte dich heiraten.
Ja.
So. Und da war der Richard gerade in Indonesien, hatte da also Ölgeschäfte und sonst was gemacht da als Anwalt. Und als er wiederkam, da kriegte er mit, ich bin weg.
Ja.
Dann sind wir aber genau wie vorher genauso Freunde geblieben.
Ja.
Er hat auch, mein Mann, der war ja sehr so, Künstler halt, ja, nicht? Also, ja. Aber auch down to earth auch. Er hat ja auch gelehrt an der Universität und so. Aber er interessierte sich überhaupt nicht so für, sag mal, wenn wir mit der Familie Skilaufen gegangen sind oder irgendwas Gemeinsames gemacht haben. Da war der Richard immer dabei. Also für unsere ganze Familie, für meine Patenkinder und auch seine, war er eigentlich immer mehr noch der Partner an meiner Seite.
Ja.
Genau. Naja, und dann war ich im Frühling, da hatte ich so ein bisschen Patientenvollmachten und sowas alles gemacht. Ein bisschen am Testament gearbeitet und so.
Ja.
Und da habe ich gedacht, eigentlich, wieso? Ich bin noch mit dem Richard. Und dann bin ich morgens hin und habe gesagt, du Richard? Ich sag ja.
Oh.
Ganz verblüfft. Habe ich gesagt, du hast mir doch, ich habe sogar einen kleinen Diamantenring gekriegt damals.
Da hatte
ich auch kein Geld.
Genau. Und den hatten sie noch.
Ja. Und dann hat er kurz geschluckt.
Ja.
Das ist doch schön. So, und dann ging es ruckzuck vor genau einem halben Jahr.
Ja.
Und ich hatte auch Angst, dass meine Familie da irgendwie blöd reagiert. Ja. Und deswegen habe ich auch keinen gefragt, sondern habe nur geschrieben, und hat der Richard vor 47 Jahren, so, und ich habe ja gesagt und habe es angenommen, wir heiraten.
Ja.
Und keiner hat mich angemeckert oder hat das blöd gefunden. Im Gegenteil, meine Patentöchter und seine auch, die sind auch aus einer Körting-Familie, die haben geweint vor Glück. Und dann wollten sie auch unbedingt Blumen streuen. Also ich habe sogar in der Kirche.
Wirklich?
Noch in der Kirche.
Haben sie noch? Oh,
ja.
Wie schön.
Ganz schön.
Das finde ich toll. Dann sind sie verheiratet.
Ja, jetzt bin ich wieder verheiratet.
Wieder verheiratet.
Ja. Und das ist auch, er ist ja immer Junggeselle geblieben.
Ja.
Hat, ich will nicht sagen, auf mich gewartet. Der hat auch jede Menge. Das ist ein sehr charmanter und sehr schicker Mann gewesen und heute noch.
Ja.
Also den wollte jedes Mädchen erobern.
Ja.
Nun habe ich ihn.
Toll, Frau Körting. Ich möchte mit einem Satz von Ihnen schließen, der dazu passt. Und den ich mir... Ich habe das gelesen und dachte, das nehme ich mir zum Vorbild. Und zwar im Zeitartikel, der vor kurzem erschien. Wir haben jetzt auch hier echte Geräusche, wie im Studio.
Ja, das ist doch schön. Ne?
Zeitungspapier.
Ja.
Sie sagen, es stimmt einfach nicht, dass immer nur alles zu Ende geht, wenn man älter wird. Man kann auch immer wieder neu anfangen.
So ist es.
Das finde ich so toll.
Ja, so ist es.
Das finde ich so mutmachend.
Ja, es soll nicht alles immer weniger werden.
Nee.
Nein, schön.
Ja, finde ich richtig toll.
Ich bin auch richtig froh.
Toll. Ich danke Ihnen so sehr für das Gespräch und Ihre Zeit.
Dankeschön. Ich danke Ihnen ganz doll. Auch für alles, was wir schon zusammen gemacht haben.
Ja.
Hat mich jetzt auch überrascht.
Erinnert, ne?
Das, erinnert.
Ja,
das ist wunderbar.
Ja, es ist ganz, ganz toll. Und ich danke euch allen fürs Zuhören. Ihr könnt CDs hören, Schallplatten, Kassetten, streamen, hört euch Hörspiele an und lasst eure Fantasie euch beschenken. Das finde ich ganz toll. Und jetzt sage ich, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.